Deutschland ist in der Rezession schon 2 Jahre in Folge und auch in diesem Jahr droht ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft. Das wäre so in der Bundesrepublik bislang einmalig. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Antworten der Parteien ebenso. Deutschland droht international den Anschluss zu verlieren. Wirtschaft im Abschwung, wie kommt Deutschland wieder nach vorn? Darüber wollen wir heute diskutieren. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Moritz Schularik, er ist der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Christiane Benner, die Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall. Sonja Alvarez, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros bei der Wirtschaftswoche. Und Hermann Josef Tenhagen, der Chefredakteur von Finanztipp. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Herr Schularik, die deutsche Wirtschaft krank und wir erleben gerade, dass einer der wichtigsten Partner und der wichtigste Handelspartner, die USA, noch tiefere Gräben in unsere Partnerschaft reißen. Was macht das mit Ihrem Blick auf die Zukunft der deutschen Wirtschaft?
Das wird 2025 wird nochmal ein schwieriges Jahr. Ich glaube, das ist ganz klar. Das, was da an Unsicherheit aus den USA auch kommt, auf die Weltwirtschaft, auf uns zu, wird das Wachstum nochmal belasten. Wir haben schon mit dem, was auch aus China kam, sowohl auf der Nachfrageseite, unsere Exporte nach China sind stark zurückgegangen, aber vor allem auch, was da kommt auf den Weltmärkten an chinesischen Produkten, haben wir auch einen weiteren weltwirtschaftlichen Gegenwind. Und das kommt hinzu zu all den hausgemachten Problemen. Also, ja, es ist eine ganze Reihe, die wir da angehen müssen. Und ab Sonntag heißt es, in die Hände spucken und loslegen.
Eine ganze Reihe, die wir auch thematisieren werden. Frau Alvarez, die Welt ist im rasanten Wandel. Auf der anderen Seite Deutschland aktuell eher im Stillstand. Das Ampel aus, die anstehende Wahl, die Koalitionsbildungen, die schwierig werden. Wie sehr hemmt das auch die Unternehmen, weil sie schlichtweg gar nicht wissen, wie und womit sie kalkulieren können?
Ja, das hemmt natürlich die Unternehmen ungemein. Sie haben eine große Unsicherheit jetzt in den vergangenen 3 Jahren gehabt. Die Lage ist ja auch deshalb so schwer, wie Herr Schularik es gerade beschrieben hat, weil es eben 3 verlorene Jahre waren, weil wir nicht die Reformen angegangen sind, die wir eigentlich hätten dringend angehen müssen. Hinzu kam eben eine große Unsicherheit über den wirtschaftspolitischen Kurs. Die Unternehmen wussten jetzt nicht, in welche Richtung es geht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die nächste Regierung jetzt eben eine Investitionssicherheit gibt und eben die Investitionen dann auch dringend anziehen.
Unglaublich große Sicherheit. Das trifft natürlich auch auf die Beschäftigten zu, Frau Benner. Sie vertreten mehr als 2 Millionen Mitglieder. Wie existenziell sind da wirklich jetzt auch die Sorgen schon in den Belegschaften?
Die Sorgen in unseren Belegschaften sind massiv und die sind auch konkret. Gerade in den energieintensiven Unternehmen brauchen wir dringend eine Entlastung, was das Thema Energiekostenseite anbelangt. Aber unsere Beschäftigten merken das halt auch, ich sag mal, einfach in ihrem alltäglichen Leben, dass bestimmte Dinge nicht mehr so gut funktionieren. Und das drückt auch echt auf die Stimmung. Das heißt, die Politik muss wirklich dort auch wieder Sicherheiten schaffen und einfach zeigen, wir haben verstanden und wir ergreifen die richtigen Maßnahmen.
Das alltägliche Leben ist ein gutes Stichwort. Herr Tenhagen, wie sehr muss jeder Einzelne von uns sich jetzt vielleicht auch ein Stück weit umstellen, einstellen auf das, was da womöglich noch kommt, wenn die Wirtschaft eben nicht in Schwung gebracht wird?
Naja, die Leute haben sich ja die letzten 3 Jahre schon einstellen dürfen. Also es ging ja nicht nur um die Wirtschaftspolitik, sondern es ging um einen Krieg, der begonnen hat, um Energiepreise, die sich verdoppelt und verdreifacht haben, um die Leute, die darauf reagieren sollten. Und das war nicht so einfach. Und es ist auch nicht so, dass die Unternehmen da immer besonders hilfreich waren. Also ich gucke mal immer aus der Verbrauchersicht da drauf. Und wenn du dann siehst, dass Energiepreise sich verdoppeln und verdreifachen, aber es gar nicht notwendig gewesen wäre, wo Unternehmen sich sozusagen bereichert haben an dieser Situation, an der Krisensituation, dann ist das etwas, was die Leute total beschäftigt. Und die fragen sich halt jetzt auch wirklich, es muss jetzt losgehen, es muss jetzt was passieren. Aber es muss nicht nur was passieren, dass die jetzt mehr arbeiten, sondern es muss auch an den Rahmenbedingungen für den Einzelnen etwas so geändert werden, dass sie das Gefühl haben, es kann für mich auch wieder vorangehen.
Es muss was passieren, aber damit wir das besser verstehen, vielleicht erst einmal, von wo kommen wir denn? Sie haben das auch gerade schon angesprochen, Herr Schularik, die selbstgemachten oder hausgemachten Probleme. Denn es wird natürlich jetzt auch gerne gesagt in der Politik, wir haben diese Krisen, wir hatten Covid, dann der Angriffskrieg in der Ukraine, die Energiepreise. Aber wenn man auf das Wirtschaftswachstum schaut, das ist vorher ja schon eingebrochen, 2018 schon mal. Also woher kommt das? Ist es nicht zu kurz gegriffen, wenn wir jetzt nur auf die aktuellen Krisen schauen?
Das ist zu kurz gegriffen. Ich denke, wir haben ein ganz fundamentales Problem, zu dem sich ein zweites hausgemachtes gesellt. Aber das ganz fundamentale Problem ist, wir sind die Besten in den Technologien des letzten Jahrhunderts, aber nicht die besten in Technologien dieses Jahrhunderts. Wir haben viel zu lange das, was unseren Wohlstand im letzten Jahrhundert begründet hat und ausgemacht hat, verfeinert und raffinierter gemacht, aber wir haben dabei verschlafen, dass da ganz andere disruptive Technologien draußen sind und da haben wir teilweise den Anschluss verloren. Dazu kommt, dass wir hausgemacht uns in einem Dickicht von selbstgemachten bürokratischen Regeln verstrickt haben, aus denen es inzwischen immer schwerer wird, rauszukommen. Und deswegen ist die Dynamik auch unglaublich schwer aufrechtzuerhalten oder überhaupt zu generieren, um diesen Anschluss jetzt wieder zu bekommen. Da sind wir, glaube ich, da haben wir Hausaufgaben, die müssen wir machen. Da sind wir auch in den, ich sag mal, in den vermeintlich fetten Jahren ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bei ganz vielen Dingen, Deregulierung, Bürokratisierung von bestimmten Prozessen, auch im Arbeitsleben, auf Unternehmensebene angehen. Da müssen wir dringend ran. Da hat auch sicherlich ein bisschen was Europa mit zu tun. Das ist aber nicht, würde ich sagen, nicht der entscheidende Grund. Wir haben auch zu Hause genug Fehler gemacht. Also da müssen wir jetzt wirklich die Ärmel hochkrempeln. Wir müssen das Arbeitsangebot erhöhen. Wir haben ein demografisches Problem. Die Leute müssen mehr arbeiten und länger arbeiten. Wir werden einfach auch sagen müssen, wir sind am Punkt, wo wir die Ärmel hochkrempeln müssen und wieder richtig reinklotzen müssen, damit wir den Anschluss bekommen.
Trotzdem gibt es ja auch Menschen, die sagen, man redet vieles schlecht, Frau Alvarez, weil wenn man auf der anderen Seite sieht, wir sind immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft, haben Japan das zweite Jahr in Folge abgehängt, der DAX in diesem Jahr Rekordmarke geknackt. Also wie geht das zusammen mit diesem, es ist gerade alles so schlecht?
Naja, ich meine, der DAX ist eben auch auf diesem Kurs, weil natürlich viele Unternehmen ihr Geschäft im Ausland machen. Und dadurch kommt dann vielleicht diese Differenz, dass wir einerseits DAX-Rekorde haben, aber eben andererseits hier am Standort Deutschland eben das dritte Jahr in Folge eine Rezession droht. Sie haben es eingangs gesagt, was es noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Und deswegen muss eben diese Investitionstätigkeit in Deutschland ganz dringend angeregt werden wieder. Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte von den Parteien. Deswegen ist jetzt die Frage eben, welche Konzepte werden sich nach der Bundestagswahl dann durchsetzen?
Da werden wir auch noch drauf schauen. Herr Tenhagen, wenn wir jetzt aber uns mal anschauen, die Krisen in der Vergangenheit, zum Beispiel die Finanzkrise 2008, da gab es unglaublich hohe Insolvenzen. Heute allerdings sehen wir Wirtschaftszweige getroffen, die ja wirklich an die Substanz gehen, an die deutsche Substanz. Ist das eine größere Gefahr, die uns vielleicht tatsächlich auch etwas mehr alarmieren müsste, wenn wir schauen auf die Automobilbranche, auf die Stahlbranche?
Also ich glaube, Herr Schularik hat an der Stelle recht. Wir haben diese alten Industrien, also die alten erfolgreichen Industrien. Und um die müssen wir uns jetzt kümmern, wie wir die in die Zukunft kriegen. Und wir haben ja nicht alles falsch gemacht. Wir waren in der Solarindustrie ziemlich weit vorne. Und dann haben wir sozusagen selber die Bremse gezogen und haben das dann den Chinesen überlassen. Wir haben eine Diskussion gehabt über Automobiltechnik vor 15 Jahren. Wenn wir das richtig gemacht hätten, wenn wir zugehört hätten, als die Chinesen ihre 5-Jahrespläne gemacht haben, dann würden wir heute nicht so hinten dran hängen, was die E-Mobilität angeht. Also und man kann auch den Dieselskandal, nehme ich immer ganz persönlich. Kamala Harris hat in den USA dafür gesorgt, dass die Käufer von VWs $5.000 gekriegt haben, weil sie beim Dieselskandal dabei waren. In Deutschland haben wir 3,5 Milliarden bei den Rechtsschutzversicherern ausgegeben, um zu klagen. Und VW hat nochmal 3,5 Milliarden für seine Rechtsanwälte ausgegeben, um eine schlechtere Lösung hinzubekommen. Also was Deutscheres als dieser Umgang mit diesem Problem, das gibt's überhaupt nicht. Und da müssen wir ran. Wir müssen, wenn Regulierung da ist, dann muss sie eingehalten werden. Wir haben in Deutschland eine Regelung, wir machen Regeln. Dann halten sich einzelne Marktteilnehmer nicht daran. Dann machen wir schärfere Regeln, statt dass wir die Marktteilnehmer, die sich nicht daran halten, am Wickel kriegen. Wir haben gerade letzte Woche wieder ein BGH-Urteil gehabt. Banken müssen was tun. Und das Erste, was die Banken einem mitteilen, nee, sie tun das erstmal nicht. Sie warten darauf, dass die einzelnen Kunden sie verklagen. Das ist das, was die Leute hemmt, was sie richtig böse macht.
Wir kämpfen aber natürlich auch viel für diese alten und für Deutschland auch wichtigen Industrien. Wenn wir schauen auf die VW-Krise beispielsweise, das waren die längsten Tarifverhandlungen, die es in der Geschichte von VW gegeben hat. Am Ende keine Werksschließungen, das konnte man abwenden. Aber denken Sie sich nicht manchmal, dass das nur ein Spiel auf Zeit ist, weil man sich einem Wandel da vielleicht nicht verschließen kann und die Menschen in der Tätigkeit, in der sie jetzt sind, vielleicht so nicht bleiben können?
Ich möchte dem widersprechen, dass wir nur alte Industrien haben. Also unsere Industrien haben sich gewandelt. Also da gibt es ja intern auch Transformationen. Unsere Beschäftigten beispielsweise bei Thyssen haben verstanden, Stillstand hat noch nie was bewegt, haben sich qualifiziert auf das ganze Thema Wasserstoff. Da gibt es jetzt neue Technologien, um mit Wasserstoff klimaneutral produzieren zu können. Das heißt, wir sind ja auf dem Weg und wir haben in unseren Industrien haben wir Veränderungen und wir waren auch gar nicht schlecht. Beispielsweise im Bereich Industrie 4.0, da ging es dann darum, wie können wir Digitalisierung besser nutzen in der Produktion, im Logistikbereich. Und wo ich schon recht gebe, wir müssen diese Chancen, die wir beispielsweise jetzt auch durch künstliche Intelligenz haben, besser nutzen, um damit unsere Kernbereiche Maschinenbau, Automobil, um die sozusagen innovativer und wettbewerbsfähiger zu machen. Es ist ja überhaupt nicht zu spät. Und Deutschland und Europa sollten sich auf ihre Stärken besinnen. Und ich meine, wir haben eine industrielle Wertschöpfung, also Arbeitsplätze in der Industrie, ungefähr 9 Millionen, sind gut bezahlte Arbeitsplätze, mitbestimmte Arbeitsplätze, wir haben dort Tarifverträge. Und dass das Ganze einen Wandel hat, das merken unsere Kolleginnen und Kollegen. Das machen wir mit Weiterbildung, mit Qualifizierung, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das Thema VW, da sind selbstverständlich, ist dort jetzt hinterlegt, dass mehr im Bereich der Digitalisierung investiert werden soll, dass die Modellpolitik eine andere wird. Ich meine, das war nicht die Schuld der Beschäftigten. Ganz ehrlich, dass wir in Deutschland immer noch kein erschwingliches Elektroauto produzieren, ist schwierig. Das haben wir wirklich früh thematisiert als IG Metall. Und wir haben jetzt in dem Vertrag, den Sie angesprochen haben, eine neue Modellpolitik auch verankert. Wir haben beispielsweise auch das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling. Wie kommen wir mit diesem ganzen Thema klar, dass uns die Rohstoffe irgendwann auch ausgehen? Also da sind schon sehr kluge, innovative Ansätze drin. Aber das muss ja zum Fliegen gebracht werden.
Ja. Ganz kurz, wie wird das zum Fliegen gebracht? Sind wir innovativ genug?
Ich würde ganz gerne kurz einmal auf einen Punkt eingehen, weil ich glaube, dass gerade eben auch die Gewerkschaften noch nicht wirklich den Ernst der Lage erkannt haben. Es ist ja gerade mal 1,5 Jahre her, dass sie noch eine 4-Tage-Woche gefordert haben. Und wir sehen ja heute, wie massiv der Arbeitsplatzabbau gerade im Bereich der Automobilindustrie auch ist. Die Restampel hat gerade noch eine falsche Entscheidung getroffen. Sie hat nämlich das Kurzarbeitergeld verlängert von 12 auf 24 Monate.
Das falsch in den Augen?
Weil dadurch Beschäftigte in Strukturen gehalten werden, die wir so wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Und dadurch werden, ein Kollege von Herrn Schulak nennt das, dass das Geld dann eben an sogenannte sterbende Riesen fließt. Wir zementieren den Arbeitsmarkt, wir müssen ihn aber eigentlich mobilisieren. Wir haben ja viele Unternehmen, vom Start-up über den Mittelstand bis zu den großen Konzernen, die ganz dringend Fach- und Arbeitskräfte brauchen. Und wenn jetzt eben diese Beschäftigten, die so dringend gebraucht werden, in diesen alten Strukturen festgehalten werden, dann ist dieser Wandel, den wir ganz dringend brauchen, dieser Weg hin zu mehr Innovation gar nicht möglich.
Aber klingt das nicht ein bisschen auch zu leicht? Man kann ja nicht die Mitarbeitenden von der einen Seite nehmen und sie in eine ganz andere, in einen ganz anderen Bereich stecken, schon gar nicht, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben und dann vielleicht auch gar nicht mehr so attraktiv sind.
Ich wüsste nicht warum. Ich glaube, die Kollegin hat total recht. Wir sind deshalb reich in diesem Land und mit unserem Wirtschaftsmodell, weil sich alles permanent ändert. Und wir haben viel zu viele Instanzen in diesem Land, deren Hauptaufgabe zu sein scheint, dass wir bewahren und erhalten. Das sind die zwei Worte, die ich im wirtschaftspolitischen Diskurs am meisten höre. Es bewahren und erhalten. Ich sage gar nicht, dass die alten Industrien das Problem sind. Die sind da, der Rest der Welt wird aufholen, weil die Technologien des 20. Jahrhunderts irgendwann jeder können wird. Und die Luft für diese alten Industrien wird immer dünner werden. Das Entscheidende ist, dass wir nicht genug neue, innovative, digitale... Ich finde es ja toll, dass VW im Jahr 2025 auch die Digitalisierung entdeckt. Ist ja gut.
Ist gar nicht wahr.
Aber
Harriet,
haben Sie gerade gesagt. Ich sage nur, das, was wichtig ist, ist, dass wir neue Unternehmen gründen und dass die mit diesen neuen Technologien neue Wertschöpfung bringen. Und da hapert's. Und da hapert's im Übrigen nicht nur, es nimmt nicht an den Ideen, auch nicht an der Wissenschaft, auch nicht an den Menschen, die mit diesen kreativen neuen Vorschlägen kommen, sondern es hapert dann auch ganz oft daran, dass es einfach zu umständlich ist, zu lange dauert, die Auflagen so zu groß sind. Und ich meine, das Gefühl, dass in diesem Land sozusagen die kleinste Zeiteinheit, in der wir überhaupt denken, irgendwie 3 Jahre ist, das ist ja weit verbreitet. Wir brauchen 20 Jahre für eine Bahnlinie. Wir brauchen, also es gibt die Prozesse, an die wir uns
gewöhnt haben, sind einfach unerträglich langsam geworden.
Herr Tenhagen schaut schon mit den Füßen.
Und der Rest der Welt wartet einfach nicht auf uns. Wir sind nicht mehr in diesem Wolkenkuckucksheim, wo wir uns die Zeit lassen können. Wir müssen schneller und besser werden.
Aber die Frage ist ja schon, also Solarindustrie ist für mich immer ein Beispiel. Wir waren da ziemlich weit vorne dran. VW war mal als Mobilitätskonzern unterwegs um die Jahrtausendwende. Das, worüber wir heute reden, haben die vor 20 Jahren schon mal gedacht. Dann haben sie es zu den Akten gelegt und haben SUVs produziert. Da sozusagen der Betriebsratsvorsitzende, ich sehe den immer vor mir mit dem Teil. Aber die Vorstände natürlich auch. Das heißt, wir haben da ein strukturelles Problem, was nicht unbedingt an den Beschäftigten liegt, sondern an der Frage, was ist in dieser früheren Deutschland-AG, hat man gesagt, was funktioniert denn da im Augenblick nicht? Und es sind nicht nur die Beschäftigten. Also ich sehe das ja mal bei den Leuten.
Danke.
Warum funktioniert das nicht? Warum funktionieren die Chefs nicht?
Und vielleicht sollten wir uns konzentrieren, wie kriegen wir das hin, dass es wieder funktioniert. Weil ich sag mal, es wäre ja fatal, und ich glaube, da machen wir schon einen europäischen Blick, wenn wir das, was wir an Stärken, an Wohlstand hier geschaffen haben durch die Industrien, wenn wir das jetzt aufgeben würden. Sondern ich glaube, da zu gucken, wie kann ich besser transformieren. Also ich sag mal, wir haben ja Branchen, um das gleich mal zu sagen, die laufen echt super stabil. Luftfahrt, Rüstung, die Bereiche, nehmen wir mal Siemens Energy, die laufen stabil, weil die in das Thema Energiewende reingehen. Also wir haben ja auch Themen hingekriegt in diesem Land mit Beschäftigten, mit Innovationen. Und ich meine, die Patentanmeldungen sind jetzt etwas zurückgegangen. Aber ich sag mal, wir innovieren ja immer noch und wir finden immer noch, wir haben Probleme zum Teil. Die Dinge, beispielsweise in der KI waren wir in der Grundlagenforschung super, die Dinge dann aber zu skalieren, in die Industrien reinzukriegen. So, und von daher jetzt finde ich die Chance auch nutzen, neu anfangen, zu sehen, wie kriegen wir da genau, ich sag mal, diese Dinge entfesselt, damit wir damit auch neue Arbeit schaffen können und die Industrien, dass wir die wirklich stabilisieren und dass wir damit, ich sag mal, auch Beschäftigte an Bord halten. Und ich meine, das Geld, ich will nur mal so sagen, wir haben ja eine Menge Strukturanpassungen gemacht. Seit 2018 sind Arbeitsplätze im industriellen Bereich verloren gegangen. Also es ist ja nicht so, als ist gar nichts passiert ist. Und die Kurzarbeit hatte uns in der Finanzkrise, das sagen alle, das war sehr intelligent, weil wir danach nämlich durchstarten konnten. Und wir hatten wirklich 10 gute Jahre. Da sagen einige, das war vielleicht ein Problem, da haben wir uns zu sehr ausgeruht, sind zu wenig an die Strukturen dran gegangen. Aber wir sind im Grunde ständig in unseren Unternehmen ja in diesen Umbauten. Also wir sind ja sozusagen wirklich dabei, auch in neue Geschäftsfelder reinzugehen, Menschen umzuqualifizieren. Aber ich meine, Degrowth oder keine Industrie, das habe ich auch nicht verstanden. Aber das kann ja wohl, das ist ja wohl, hoffe ich, nicht unsere Perspektive, sondern einfach zu sehen, wie kriege ich da die Veränderung hin.
Ganz kurz, weil Sie neue Geschäftsfelder angesprochen haben und auch die Rüstung, die gut läuft. Sie haben einen interessanten Vorstoß gemacht, nämlich, dass man in das quasi dieses alte Geschäftsmodell Rüstung neu einsteigt, dass man das positiv sehen kann, was wir verschlafen haben in der Vergangenheit und jetzt bei den neuen Technologien ansetzen können und uns dort drauf fokussieren sollen. Welche Chancen sehen Sie da drin, wirklich auch für die Wirtschaft, wenn man Militär und Wirtschaft zusammendenkt? Was ist Ihr Hintergedanke dabei?
Genau, also lassen Sie mich als ersten Satz sagen, wir machen das nicht, weil wir es so toll finden, in Verteidigung und Militär zu investieren, sondern weil wir es müssen und weil die Weltlage und die Bedrohungslage sich geändert hat. Aber wenn wir das machen müssen, müssen wir zusehen, dass wir das zusätzliche Geld, was wir da in die Hand nehmen, und das wird eine Menge sein, das wären 1-2% des Bruttoinlandsprodukts, wahrscheinlich sogar mehr sein, die wir über die nächste Jahrzehnt in die Hand nehmen werden müssen.
Sie haben mal viel gesagt.
Ja, wir sind bei 2, also wenn Sie 1-2 oben drauf packen, sind wir bei 3-4.
Ja,
wir werden sicher, ich würde mal schätzen, wir werden
80 ab 28.
Was, also ich denke, wir sollten nicht über Inputs, sondern über Outputs reden, aber also da wird viel Geld fließen und dann müssen wir gucken, dass wir dieses Geld auch wirklich so anlegen, so einsetzen, dass es uns kurz- und langfristig möglichst große ökonomische Vorteile gibt. Und da ist, glaube ich, ganz klar, wie müssen wir das machen? Also zum einen müssen wir dieses Geld zu Hause einsetzen. Das heißt, zu Hause heißt in Europa, in Deutschland, nicht im amerikanischen Waffensupermarkt einkaufen gehen. Und es heißt auch, nicht in die Technologien zu investieren, die 20 Jahre alt sind, sondern in das, was morgen ist. Wir können gewisserweise sagen, wir haben Glück gehabt, dass wir in den letzten 10 Jahren so wenig für die Verteidigung ausgegeben haben, weil vieles von dem, was da passiert wäre, inzwischen obsolet ist technologisch. Also was morgen kommt, die Drohung,
Drohnentechnologien, die künstliche Intelligenz, die autonomen Systeme, die komplexen Luftverteidigungssysteme. All das können wir jetzt machen. Wir können wirklich einen Schritt, sozusagen eine ganze Generation auch überspringen, so ein bisschen wie die Chinesen das bei den Autos gemacht haben. Die haben bei den Verbrennern erst gar nicht aufgeholt, sondern sind gleich an die nächste Generation von Elektroautos gegangen. Die Chance haben wir in der Verteidigung und da hängt eine Menge an Innovation dran. Historisch der Düsenantrieb, das Internet, die Raketentechnologie, sogar die Nylonstrümpfe kommen aus dem Militär. Da ist eine Menge an Innovation, was einfach aufgrund der Notwendigkeit geschieht.
Frau Alvarez nickt schon. Könnte darin vielleicht auch die Chance liegen, außenpolitisch, wenn wir einerseits ja auch der Forderung der USA damit nachkämen, mehr in die Verteidigung zu investieren und andererseits, wenn wir militärisch und wirtschaftlich stärker wären und dadurch eher ernst genommen würden von einer Trump-Administration?
Ja, natürlich kann das eine Chance sein, aber wir sind natürlich auch gleichzeitig in einem Dilemma, was Herr Schularek jetzt ja gerade schon beschrieben hat. Wir müssen natürlich weiterhin in den USA Rüstungsgüter zukaufen, auch weil wir gewisse Fähigkeiten einfach gar nicht haben. Da geht es dann natürlich auch darum, dann Deals mit Donald Trump zu machen, aber gleichzeitig müssen wir einfach unsere technologische Souveränität hier in Deutschland und in Europa stärken. Das wird nur durch einen gesamteuropäischen Ansatz gehen. Und da gibt es einfach in der EU noch sehr viele Versäumnisse. Wir haben jetzt zwar das erste Mal einen EU-Verteidigungskommissar, aber wir haben wirklich sehr viele unterschiedliche Standards innerhalb der Rüstungsbranche. Wir haben, alle Länder haben unterschiedliche Panzertypen. Das muss unbedingt standardisiert werden, um eben gemeinsam da mehr hinzubekommen und natürlich dann auch Potenziale zu heben, die dann auch ja, ein besseres Investieren ermöglichen. Und nochmal zum Bereich der künstlichen Intelligenz. Das ist ganz wichtig, dass wir da eben aufholen. Da ist der Weg einerseits dann über Rüstungsmöglichkeiten, aber insgesamt muss natürlich künstliche Intelligenz in der Wirtschaft deutlich mehr angewandt werden. Da haben auch die Unternehmen sicherlich noch mehr Hausaufgaben zu machen, denn bisher sind es erst so um die 20% der Unternehmen, die KI auch tatsächlich anwenden. Und Deutschland ist eben in sehr vielen Bereichen immer noch Analogistan. Und das können wir uns im Jahr 2025 nicht mehr leisten.
Darüber müssen wir reden. Ich würde aber trotzdem gerne Ihre Meinung hören zu dem Rüstungsvorschlag. Nimmt man mit so etwas in den jetzigen Zeiten, in denen die Menschen sich eben auch nach Frieden sehen, nimmt man mit so etwas die Gesellschaft mit und im Zweifel dann eben auch die Mitarbeitenden?
Also das weiß ich nicht. Es ist nur, das ist das amerikanische Modell. Am MIT oder in Kalifornien oder bei UT in Texas haben sie das gemacht. Sie haben sehr viel Geld in die Hand genommen, haben Technologieforschung gemacht, haben dann, wenn sie was hatten, was sie zivil nutzen konnten, das als Spin-off gemacht und haben Leute gefunden, die viel Geld da reingesteckt haben, diese Spin-offs zum Laufen zu bringen. Und das ist schon eine interessante Variante, ob man das in Deutschland auch machen kann. Was mich die ganze Zeit dabei beschäftigt, also wenn man da politisch drauf guckt, wir reden über ganz viel Geld, was wir in die Hand nehmen müssen, und wir reden gleichzeitig über die Schuldenbremse. Der Economist, was ja keine linke Zeitung ist, wirklich nicht, hat am letzten Wochenende mit Merz gesprochen, hat dann gefragt, warum er denn nicht eigentlich sagt, dass man diese Schuldenbremse einfach über die Wupper gehen lässt. Vergesst das Teil. Das sagen die seit 15 Jahren. Und wir haben aber sozusagen, da haben wir ja auch, wir reden über 3 Milliarden, die wir da sparen können und 2 Milliarden, die wir da sparen können. Und Sie reden gerade über 1% mehr vom Bruttosozialprodukt. Das ist 50 Milliarden im Jahr.
Ja, auch 2.
Also das geht so nicht zusammen. Das heißt also, wenn wir da ran wollen, müssen wir auch an anderen Stellen tatsächlich mal so ein bisschen die Bremsen lösen beim drüber nachdenken, wie das geht. Und wir haben 10 Jahre eben nicht investiert. Also ich mache das jetzt, 3 CSU-Verkehrsminister hintereinander und ein Bahnchaos, wie wir das jetzt haben. Das ist doch...
Ganz kurz, wir müssen ja schon direkt darauf reagieren lassen. Ihr Konzept, also wie soll es funktionieren?
Na, erstmal machen wir das für den Frieden, um den Frieden zu erhalten. Das ist ja unsere Schwäche, die den Krieg einlädt. Also das ist ja, wir machen das nicht, weil wir irgendwie kriegstreiben wollen, sondern weil wir stark sein müssen, um genau einen größeren Konflikt in Europa zu verhindern und abzuschrecken.
Sie wissen aber trotzdem, dass das nicht überall in der Gesellschaft so ankommt.
Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem und wir müssen unbedingt auch einfach den Leuten erklären, dass das die Logik ist. Die ist für viele Ökonomen und Ökonomen ist es ja ganz klar, dass sozusagen die Stärke ist, die abschreckt. Dass diese Abschreckungslogik, die uns übrigens im Kalten Krieg für 50 Jahre lang annähernd den Frieden erhalten hat, dass die funktioniert und dass Schwäche einlädt. Man muss sich nur die Frage stellen, warum kein Land auf die Idee kommen würde, die USA anzugreifen. Und dann versteht man, dass natürlich diese Abschreckungslogik, die Stärke funktioniert. Aber kurz zu der Frage, natürlich, und da haben Sie völlig recht, müssen wir in dem Maß, und ich glaube, wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo wir verstanden haben, wie wenig Zeit wir haben. Wir haben jetzt 2-3 Jahre. Wir müssen wirklich eine Reihe von, ich sag mal, Manhattan Projects definieren, um die Fähigkeiten zu haben als Europäer, auch ohne die Amerikaner, uns zu verteidigen. Das haben wir zurzeit nicht. Es gibt ein schönes Sprichwort aus Singapur, das lautet, nur das, was man auch verteidigen kann, gehört einem wirklich. Zurzeit gehört uns Europa nicht. Wir können es alleine nicht verteidigen. Und wir haben nicht viel Zeit. Das heißt, das, was wir da machen müssen, ist dringend notwendig. Wir müssen das schnell machen und da würde ich Ihnen auch zustimmen. Da werden wir kurzfristig über Kreditfinanzierung nicht, an der Kreditfinanzierung nicht vorbeikommen. Das entlässt uns aber nicht aus der Pflicht, in, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren im normalen Bundeshaushalt an anderer Stelle Platz zu machen, um diese zusätzlichen Verteidigungsausgaben nicht mehr über Kredit, sondern dann aus den ganz normalen Steuereinnahmen zu finanzieren. Ja, das ist die große Aufgabe, ja. Über die redet leider auch gerade im Wahlkampf nicht ganz viele, denn dann werden wir, also ich sag das mit aller Vorsicht, wir haben sowieso Druck auf die Reform unserer Sozialsysteme. Das ist, glaube ich, allen klar. Wir werden immer älter, wir werden immer weniger. Da ist eine Drucksituation, die wir angehen müssen. Das, was jetzt, und das haben wir uns ja nicht ausgesucht, sondern das hat uns ein Regime in Moskau aufgezwungen, das, was wir jetzt machen müssen für die Verteidigung, wird diesen Druck noch mal massiv verstärken.
Und dadurch auch an die Renten ran?
Aber wir hätten, ich sage mal,
eine Rentenreform wird sicherlich noch mal notwendiger. Ja, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Das werden wir aber nicht in 2 Monaten hinbekommen. Wir haben aber nicht so viel Zeit. Das heißt, die kurzfristige Lösung ist Kreditfinanzierung.
So, und wir sollten die Dinge angehen, die dann eine Hebelwirkung, finde ich, entfalten. Und wenn wir jetzt, wir haben ja neben dem Thema der inneren Sicherheit auch noch die Themen, dass wir in der Tat in Schiene, in Straßen, in Schulen, in Bildung, in diese Bereiche ja auch noch investieren müssen, haben riesige Herausforderungen. Also von daher wird an einer Kreditfinanzierung oder Sondervermögen, Reform, Schuldenbremse, wird kein Weg dran vorbeiführen. Und ich will noch mal sagen, verheißungsvoll für die Stimmung ist, ich sag mal, dieses Rüstungsprojekt primär nicht. Aber verheißungsvoll wäre, wenn beispielsweise Frauen, die in Teilzeit sind und gerne länger arbeiten wollen, aber nicht können, weil, oder junge Familien, weil sie keine Kinderbetreuung haben, ich sag mal, das könnte ein Stimmungsaufheller werden, dass normale Dinge wieder funktionieren. Weil das ist ja gerade diese schwierige Mischung. Und diese, was Sie angesprochen haben, die Sicherheitslage, das ist für die Leute moralisch, also es ist einfach echt, geht voll auf die Laune und auf die Stimmung.
Frau Benner, ganz kurz, wäre es auch verheißungsvoll, es gibt den Vorschlag seitens der IG Metall, Local Content Strategie, also verpflichtender Anteil europäischer Komponenten für alle industriellen Produkte. Das klingt ein bisschen nach Europe First. Verschließen wir uns damit nicht alle zu sehr?
Ich meine, sorry, es ist gerade Trump, der eine Wahnsinns-Zollpolitik macht, die uns schadet. Und es wäre ja schlauer, wir denken darüber nach, wie wir Investitionen auch nach Europa bekommen, hier anlocken können und dann auch sagen, ich sag mal BYD, die jetzt in Osteuropa oder Leapmotor, die in Osteuropa fertigen, zu sagen, damit du musst trotzdem XY% von europäischer Wertschöpfung und Teilen, Produkten einbauen. Damit würde auch unsere Automobilzulieferindustrie zum Beispiel gestärkt. China macht das so. Ich meine, das wissen Sie wahrscheinlich, wir haben, da kommen Sie ja unter 49% oder über 49% gar nicht rein. Das sind Joint Ventures, die machen das knallhart. Der Inflation Reduction Act, auch die Steuerpolitik von Trump, hat damals deutsche Unternehmen steuerlich bevorzugt, die eine lokale Wertschöpfung dann verbaut haben. Ich meine, warum sind wir so naiv und denken immer alle, das ist alles so frei und freier Handel, sondern ich glaube, wir müssen einfach mal ein paar Streben einziehen, um hier Industrie und Beschäftigung und damit auch Demokratie zu stärken.
Aber Frau Alvarez, ja. wo führt uns das hin und welche Hebel haben wir, weil der deutsche Export ja, oder deutsche Jobs viel mehr abhängig sind von dem Export in die USA als umgekehrt. Also wo können wir da überhaupt ansetzen?
Ja, also ich bin ganz also stark gegen solche Quoten. Also solche planwirtschaftlichen Vorgaben bringen der Wirtschaft überhaupt nichts. Gerade in diesen Zeiten, ich würde jetzt nicht unbedingt China als Vorbild nehmen für unser Wirtschaftsmodell, das die soziale Marktwirtschaft eben ist. Anstatt die Unternehmen mit neuen bürokratischen Vorgaben, mit neuen Quoten zu belasten, müssen sie auch entlastet werden, damit sie eben weitere Kräfte freisetzen können. Das wäre ja wahrscheinlich wieder eben die nächste bürokratische Vorgabe, die dann erfüllt werden müsste, um irgendwelche Papiere auszufüllen, wo jetzt welche Quoten wie erfüllt worden sind. Also das ist aus meiner Sicht ein Vorschlag, der Wirtschaft und auch dem Standort Deutschland nichts bringt.
Und wie reagieren wir auf die Zölle? Wie gehen wir damit um?
Naja, tatsächlich ist Deutschland natürlich weiterhin eine Exportnation. Jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt am Export. Wir wissen jetzt, jetzt noch nicht genau, was kommen wird. Trump hat die Stahl- und Aluminiumzölle genannt, aber es kommen ja wahrscheinlich eben dann auch noch mal Zölle auf die Automobilindustrie,
ja, die eben festlegen, ja.
Genau. Den können wir doch ja, aber auch machen. Ich meine, ja. der größte Autoexporteur der USA heißt BMW.
Ja, aber es ist ja natürlich, wird die EU darauf reagieren können, so wie sie es ja auch 2018 schon getan hat.
Und dann kommen die Gegenzölle von Trump, hat er ja schon angekündigt.
Genau, aber wir sehen natürlich schon jetzt, dass die Unternehmen zum sogenannten Tariff-Jumping ansetzen. Also sie ziehen schon mit ihren Investitionen rüber in die USA. Also VW beispielsweise erwägt für die Marken Audi, die Produktion in den USA auszuweiten oder neu aufzuziehen. Also gerade deshalb ist der Standort Deutschland in einem noch größeren Wettbewerb durch diese Zölle. Und deswegen müssen wir die Wettbewerbsbedingungen hier eben deutlich besser machen.
Sie haben so ein bisschen pro-argumentiert, nehme ich da gerade. Aber was machen denn Zölle auch mit unserem Alltag, mit jedem?
Also das mit den Zöllen ist keine kluge Idee für die deutsche Wirtschaft nicht, weil wir sind Exportnation und für uns als Konsumenten auch nicht.
Brechen Sie es mal runter.
Naja, das ist relativ einfach. Wenn man 25% Zoll bezahlen soll auf ein Produkt, dann wird das halt 20% teurer. Oder das Unternehmen verzichtet auf eine Gewinnmarge. Die Gewinnmarge braucht es im Zweifel aber auch zum Investieren. Also das ist schwierig. So, aber es ist ja nicht so einseitig, wie es immer aussieht. Also die Auseinandersetzung mit den großen amerikanischen Tech-Konzernen darüber, was die eigentlich auf dem europäischen Markt machen, warum die in Irland so agieren können, ohne Steuern zu zahlen, kann man ja auch führen. Man kann ja nicht nur über Whisky reden mit den Amerikanern. Also das ist ja so diese Geschichte. Und das andere ist, was man natürlich tatsächlich auch sagen muss, und da kann man den Trump ja fast schon verstehen, wenn man Exportweltmeister oder Vize-Weltmeister ist und wir die Arbeitsplätze hier haben, weil die da drüben nicht haben, dann kommt der Trump ja sehr dezidiert auf den Gedanken und sagt, ich will, dass diese Firmen bei uns produzieren. Wollen wir übrigens auch. Tesla wollten wir gerne haben. Mhm. Intel wollten wir mit 10 Milliarden, glaube ich, subventionieren, damit die das hier machen. Also das ist ja hier auch. Also das heißt, wenn wir uns überlegen, was die Manhattan Projects sind, wo wir das Geld reinstecken wollen, dann lass uns doch gucken, dass wir hier vorankommen. Lass uns aber nicht glauben, dass wir mit Trump jetzt die ganz großen Deals bei den Zöllen hinbekommen. Das wird erstmal nicht funktionieren.
Und vielleicht auch schauen, wie wir kompensieren mit anderen Nationen?
Also genau, es ist ein Wort hier noch nicht an diesem Abend gefallen. Und dieses Wort ist das absolut Wichtigste in puncto Verteidigung, in puncto Zölle. Und das Wort ist Europa. Wenn wir alleine gegen den USA gegenüberstehen oder alleine den Chinesen gegenüberstehen, dann ist jedes einzelne europäische Land unglaublich klein und China und Amerika mal unglaublich groß. Wenn, dann haben wir sowieso nur eine Chance, wenn wir als Europa zusammenstehen und sagen, wir haben den größten Binnenmarkt der Welt und wir nutzen den Zugang zu diesem Binnenmarkt über unsere Handelspolitik als Fund, mit dem wir wuchern und mit dem wir in diese Verhandlungen gehen. Und da müssen wir durchaus auch gegenüber diesen beiden, ich sag mal, Gorillas, China und USA in der Weltwirtschaft, die nicht mehr nach den Regeln spielen, die wir eigentlich vereinbart hatten, da muss man durchaus auch robust auftreten. Trump ist bis jetzt, das ist vor allem immer eingeknickt, wenn er Gegenwind, wenn er Paroli bekommen hat. Also da muss man auch mal gucken. Er nimmt gern den Mund voll und am Ende kommt dann relativ wenig auch bei raus. Das war 2018 ja auch schon der Fall. Das heißt aber nicht, und da würde ich Ihnen auch wirklich, da würde ich ganz wichtig einen Flock einrahmen wollen, das heißt nicht, dass wir gegenüber dem Rest der Welt, der weiterhin an die Globalisierung glaubt, der weiterhin an den Freihandel glaubt, der an eine offene und regelbasierte Weltwirtschaft glaubt, gegenüber denen machen wir nicht Germany first oder Europe first, sondern gegenüber denen bleiben wir Champions von Offenheit und von Freihandel, weil es uns nützt und weil es denen nützt und weil es ein sehr erfolgreiches Modell ist. Also ich würde sagen, die Strategie ist robust gegenüber China und USA, denn wir müssen als Europa lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, sicherheitspolitisch, handelspolitisch. Wir müssen ein geopolitischer, geoökonomischer Akteur werden. Aber wenn es um Mexiko, Brasilien, Südafrika, Indien, Indonesien und so weiter geht, sind wir die verlässlichen Champions von Offenheit und Regelbasiertheit.
Aber genau das hat ja eben noch nicht ganz Europa verstanden. Wir sehen ja gerade beim Mercosur-Abkommen beispielsweise, das ist jetzt zwar unterzeichnet, aber wir wissen noch nicht, ob es tatsächlich dann im Sommer verabschiedet werden wird. Und beim Freihandelsabkommen mit Indien sind wir auch noch nicht so weit, wie wir eigentlich schon längst hätten sein können. Also dieser europäische Gedanke muss sich da in der EU, gerade mit Blick auf den Freihandel, einfach noch mal deutlich stärker durchsetzen. Durch diese jetzt neue Krise, durch diese neue Woche ergibt sich da vielleicht auch noch mal ein neuer Blick auf das Thema. Das wäre zu hoffen.
Eine Chance quasi?
Aber ich finde, dass das Thema Sicherheit und Handel alleine auf europäischer Ebene dann nicht ausreicht, sondern das, was im Draghi-Report auch, finde ich, gut pointiert worden ist, zu sagen, was sind Schlüsseltechnologien, wo wollen wir auch als Industrie stark sein. Und da braucht es auch eine europäische Koordinierung. Weil wir werden auch sehen müssen, dass wir unsere, ich sag mal, Unabhängigkeit, Widerstandsfähigkeit, denken wir mal an das Thema Halbleiterkrise während Corona, dass wir wirklich sozusagen gucken, wie kriegen wir uns in bestimmten Schlüsseltechnologien in Europa gestärkt. Das wäre für mich ein dritter Punkt, der definitiv zu Handel und Sicherheit kommt, damit wir hier wirklich auch, ich sag mal, Arbeitsplätze gehalten kriegen. Da ist ja das Summit, was da jetzt war, zu künstlicher Intelligenz in Paris, ganz okay. 200 Milliarden Euro, auch privat Fundraising gemacht.
Die kommen zum großen Teil auch aus den Emiraten. Also das ist jetzt nicht so, dass das alles europäisches Geld ist.
Aber es gibt ein Commitment, dass man gesagt hat, wir wollen die Chancen in Europa nutzen, damit wir da einfach auch Wettbewerbsvorteile bekommen. Und das müssen wir ja machen, weil wie wollen wir sonst gegen die Tech-Giganten, gegen die US-Amerikanischen ankommen? Also ich halte das gerade auch für sehr unberechenbar, muss ich sagen. Also mit Trump als Dealmaker, ich will keine Deals machen, ich will Europa stärken. Weil ich finde das gerade absolut unberechenbar, was da passiert, was Musk und Trump in dieser Kombination gerade machen mit dem Aushöhlen unserer Demokratien. Das finde ich gerade echt furchterregend, muss ich sagen. Und da hilft nur Resilienz stärken, zusammenhalten und das anzugehen.
Dazu gehört aber natürlich auch, dass Europa nicht weiter das Silicon Valley der Regulierung sein darf. Ja, wir haben jetzt in den vergangenen 15 Jahren 13.000 neue Regulierungen auf den Weg gebracht. Die USA dagegen nur 5.000.
Ich habe es nicht gemacht, Sie gucken mich so an.
Das ist richtig.
Genau.
Und das kann man ja auch jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl keinen Wähler und Wählerin begreifbar machen. Wir sagen seit Jahren, seit fast Jahrzehnten, Bürokratie muss runter. Selbst unter Merkel gab es schon ein Rat, der im Kanzleramt
Regulierungspapst in Brüssel.
Aber Merkel hat es ins Kanzleramt geholt und trotzdem gelingt es keinem. Ja. Warum nicht?
Also, ich kann das jetzt aus der Verbraucherecke kann ich das gut beschreiben, was da passiert.
Erhellen Sie uns.
Sie haben eine Regulierung, die sagt, Banken sollen auf eine bestimmte Art und Weise etwas tun. Dann haben Sie 80% der Marktteilnehmer, die sich an diese Regeln halten, und Sie haben 20%, die sich nicht dran halten. Dann gibt es den Skandal, und was Sie bekommen, ist eine neue Regulierungslayer, statt dass Sie eine Behörde bekommen, die die alte Regulierung, die dafür sorgt, dass die eingehalten wird und die Marktteilnehmer, die sich nicht dran halten, am Hintern gekriegt werden. Und dann machen Sie das dreimal und hinterher haben Sie diese 13.000, haben Sie gesagt, ne? Haben Sie unendlich viele Regeln, die sich zum Teil widersprechen, und ich beobachte das in den Märkten, in denen wir so als Finanztipp unterwegs sind, regelmäßig. Sie kriegen eine Regulierung, die wird von den meisten eingehalten, von ein paar nicht. Denen passiert aber nichts, die sich nicht dran halten. Und dann kriegen sie neue Regeln und die werden oben drüber gelegt. Und die Politik reagiert mit so einem Reflex. Es gibt einen Skandal, also machen wir schärfere Regeln und neue Regeln. Statt dass man sagt, nee, wir brauchen eine Behörde, die dafür sorgt, dass diese Regeln endlich auch mal eingehalten werden.
Und da brauchen wir keine neuen. Dass wir prinzipiell natürlich auch Regulierungen brauchen in einer Gesellschaft, in der wir miteinander leben wollen und uns auf Dinge verlassen können.
Wir haben wirklich genug davon.
Ja, genau. Aber deswegen jetzt noch mal meine Frage. Dann schaue ich auf diese Seite des Tisches. Alle sagen, sie wollen es angehen. Wieso gelingt es nicht?
Also es gibt ich glaube, es fängt nicht auch bei uns, vielleicht nicht bei Ihnen, aber zumindest auch bei mir und meiner Meinung nach, es fängt auch in den Köpfen an. Wir haben in Europa eine Mentalität, wenn es zum Beispiel um neue Produkte geht, da ist unser Ansatz als Europäer, mit dem sind wir auch so ein bisschen obrigkeitsstaatlich groß geworden, und der liegt uns, glaube ich, auch bisschen in der Geschichte, in der Kultur. Wir haben einen Ansatz, wo wir sagen, wir müssen erst ganz genau prüfen, ob auch wirklich nichts schiefgehen kann, und erst in dem Moment dürfen wir ein neues Produkt auf die Menschheit los, in die Allgemeinheit rausgeben. Das ist sozusagen dieses Vorsorgeprinzip. Das haben wir sehr stark, und es liegt sozusagen philosophisch unserer Regulierung zugrunde. Das amerikanische Prinzip ist, lass erst mal machen, wenn was schief geht, steuern wir gegen. Und das ist natürlich ein Modell, auch wenn Sie an Regulierung denken, das viel mehr Dynamik erlaubt. Das erlaubt erst mal neue Sachen zu machen. Da schreien nicht gleich wieder 400 Leute, aber der Datenschutz, aber das, aber hier, aber da ist irgendein Frosch, der könnte übers Gleis laufen, sondern die lassen erst mal machen. Und wenn man sieht, das ist ein Problem, dann gibt es über das Rechtssystem oder über Politik und Bürgerwegen gibt es dann Gegenwehr oder Gegenmaßnahmen. Aber wir sind sozusagen, und das ist auch der Ansatz der Kommission, und das ist ein sehr kontinentaleuropäisches Denken, in diesem Vorsorgeprinzip verhaftet. Und dann wird halt bei jeder neuen Waschmaschine oder bei jeder KI erstmal eine riesen 100 Seiten Regulierung gemacht, was nicht alles schiefgehen könnte und was deshalb von vornherein ausgeschlossen ist. Und da brauchen wir mehr, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil wir immer älter werden. Wir brauchen mehr Veränderungsbereitschaft, wir brauchen vor allem auch mehr Risikobereitschaft.
Aber führen wir die Debatte?
Das geht uns immer mehr in einer alternden Gesellschaft verloren.
Nehmen wir doch das VW-Beispiel nochmal. Warum um Himmels Willen waren wir denn in Deutschland nicht in der Lage zu sagen, wenn die Leute beschissen haben, dann kriegen die Kunden jeder 5.000 Euro von mir aus und dann ist gut. Wir brauchen noch nicht 3,5 Milliarden für die einen Juristen und nochmal 3,5 Milliarden für die anderen Juristen.
Ich möchte nichts dagegen. Ich denke, dass da nicht deutlicher gegengesteuert wurde, ist das Argument, das Sie jeden Tag dreimal in der Zeitung lesen können, nämlich dass das ja irgendwie die Perlen unseres industriellen Modells sind und dass man denen nicht zu sehr auf die Finger hauen darf. Dass das in anderen Ländern ganz anders gehandhabt wird, ist total klar. Also wir sind viel zu fixiert auf das, was mal war und die Champions von gestern. Wir haben viel zu wenig Zeit und viel zu wenig Aufmerksamkeit für das, was morgen ist.
Schauen wir auf ein aktuelles Beispiel, nämlich das Lieferkettengesetz. Das ist was, worüber jetzt immer gesprochen wird, jetzt auch mit Blick wieder auf den Wahlkampf und die Bürokratie. Aber ist das nicht auch viel zu verengt? Wir schauen jetzt auf das Lieferkettengesetz, was ja durchaus eben auch Menschenrechte, die Wahrung von Menschenrechten versichern soll. Das sollen wir abschaffen, obwohl es 2027 auf europäischer Ebene dann staffelweise beginnt zu greifen. Führen wir die Debatte vorbei?
Ja, warum brauchen wir denn dann überhaupt ein nationales Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nochmal, wenn wir dann die europäische Regelung haben? Das ist ja genau der Punkt, den Herr Schulerich gerade angesprochen hat. Wir setzen in Deutschland immer noch mal eine extra Regulierung obendrauf. Auch die Datenschutzgrundverordnung ist ja das beste Beispiel dafür. In anderen europäischen Ländern gilt die genauso, aber in Deutschland wird sie eben besonders streng angewendet. Wir haben in Deutschland 17 Datenschutzbeauftragte, weil Bayern sich 2 leistet sogar. Ja? Also das ist ja ein Punkt, wo wir auch mal ansetzen können und sagen, vielleicht kann auch einer das für alle regeln. Dieses einer für alle Prinzip ist gerade im Bereich der Digitalisierung und in der Verwaltungsmodernisierung ganz wichtig. Und ich glaube auch, weil wir dazu neigen, eben uns immer nur in diesen kleinen Projekten dann vorwärts zu bewegen, gelingt es eben nicht, dass wir diese sogenannten Manhattan Projects stemmen.
Können Sie die abschaffen, die 16 anderen, und sagen, wir brauchen Bundesdatenschutzbeauftragten? Sollen sich da raushalten?
Ja.
Das wäre ja eine.
Also ich meine, Digitalisierung ist inhärent über Netzwerkeffekte. Dass wir das in 16 Bundesländer aufteilen, ist von Anfang an dumm.
Ja.
Das Gleiche gilt wahrscheinlich bei vielen anderen Behördenstrukturen, die wir in diesem Land haben, die überhaupt nicht an die technologische Entwicklung angepasst sind. Denken Sie, also Verfassungsschutzämter, brauchen wir 16 Landesämter? Also wenn alles online ist, also und so weiter und so fort. Nee. Da sind wir einfach auch zu träge.
Ich möchte ganz kurz, weil ich glaube, diese Frage werden wir nicht gelöst kriegen und weil uns die Zeit ein bisschen davonläuft, auch noch mit Blick auf den anstehenden Sonntag einmal schauen auf die grundlegende Vorstellung, wie man die Wirtschaft ankurbelt. Wir haben grundlegend auf der einen Seite die sagen, Steuern massiv runter, auf der anderen Seite die sagen, Subventionen massiv rauf. Welche Chance steckt worin? Wer will beginnen? Frau Benner vielleicht.
Weder noch, sondern wir müssen genau die Punkte jetzt angehen, die gute Signale senden. Genau in die Wirtschaft, finde ich, in die Unternehmen, aber auch in Richtung der Beschäftigten und Sicherheiten gibt. Das heißt, an der Stelle schon zu sagen, wir investieren in unser Thema der Infrastruktur, in Bildung, in Kitas. Entlastung, das ist etwas, was wir wirklich schnell brauchen auf dieser ganzen Energiekostenseite. Das wird sonst existenziell für einige Unternehmen. Da ist ja auf der europäischen Ebene sind ja gerade gute Überlegungen auch wirklich auf dem Weg, muss ich sagen. Nämlich, wie kann man das sozusagen machen, dass man Netzentgelte rausnimmt aus den Berechnungen und. Da gibt es wirklich gute Ideen. Wir auch darauf zu konzentrieren, wo wollen wir wirtschaftlich, in welchen Bereichen stark werden, stärker werden. Da denke ich zum Beispiel an den ganzen Bereich der Energiewende. Und da auch zu sehen, wie kann ich in diese Zukunftsfelder wirklich investieren und dann auch diese Transformation unserer Industrie in Richtung Klimaneutralität hinbekommen, um damit auch Beschäftigung zu sichern.
Aber da sehen wir ja fast sogar eher Rückschritte in manchen Parteiprogrammen.
Das ist ein echtes Problem, weil also die Leute da draußen, ich komme mal, meine Eltern haben Bauernhof. Es gibt keinen Landwirt am Niederrhein, der nicht zuerst ein Solardach aufs Dach gemacht hat, bevor er einen neuen Trecker gekauft hat. Wenn man den Leuten sagt, sie sollen das tun, als wir diese Neuregelung hatten, dass die bis 30 kW Peak die Leute sich selber was aufs Dach setzen können, Solar. Die Leute haben den Klempnern und Elektrikern die Bude eingerannt. Wir müssen ihnen diese Möglichkeiten geben und da haben wir wirklich auch Netzwerkeffekte, die wir da erzielen können, da haben wir eine wirkliche Chance. Sowas müssen wir machen und das machen die Verbraucherinnen und Verbraucher extrem gerne mit, weil sie sehen selber, sie können was tun und das wirkt sich aus. Das brauchen wir. Und da müssen wir den Leuten bei helfen. Und das wäre das, was wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall regeln sollten. Und es gibt was anderes noch. Verkehr, dieses Deutschland-Ticket. Beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr haben die 800 Tarife gehabt und jetzt haben sie 80. Wir brauchen einen.
Wir wollen beide nach Möglichkeit noch kurz zu Wort kommen lassen. Was wäre der erste Schritt, den eine neue Regierung angehen müsste, um die Wirtschaft anzukurbeln?
Wir haben jetzt 3 verlorene Jahre hinter uns. Das nächste Jahr darf kein verlorenes Jahr mehr werden. Und auch die Dekade darf eben keine verlorene Dekade mehr werden. Das heißt, die neue Regierung muss sehr schnell ins Handeln kommen. Wir haben weiterhin hier Unternehmen, gerade im Bereich der Hidden Champions, Unternehmen, die ein sehr hohes Bekenntnis zum Standort Deutschland haben, die auch sagen, Deutschland ist weiterhin unsere erste Wahl. Aber wir müssen eben dafür sorgen, dass es auch weiterhin so bleibt. Das heißt, auf keinen Fall Steuern hoch, sondern eher Steuern runter, gerade für die Unternehmen.
Herr Schulari.
Ich glaube, die nächste Kanzlerschaft wird wie vielleicht die von Helmut Schmidt oder die von Willy Brandt im Zeichen von Außen- und Sicherheitspolitik stehen. Alles andere wird sekundär sein. Aber das heißt nicht, dass wir nicht große wirtschaftspolitische Herausforderungen haben. Hier bricht uns gerade das Fundament der Sicherheitsordnung zusammen, das, auf dem die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. Und da wird unheimlich viel zu tun sein. Da wird unheimlich viel Geld auch in die Hand genommen sein. Wir müssen gucken, dass wir das so einsetzen, dass wir davon auch ökonomisch möglichst viel bekommen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, meinen 4 Gästen hier in der Runde. Schön, dass Sie da waren. Danke, dass Sie so lebhaft miteinander diskutiert haben. Wie die künftige Wirtschaftspolitik aussieht, das erfahren wir dann am Sonntag. Da werden die Weichen gestellt. Phoenix berichtet natürlich intensiv über die Bundestagswahl um 12 Uhr mit dem internationalen Frühschoppen. Schon der internationale Blick ab 16:30 Uhr die Sondersendung. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind.